Der Predigtext für heute, der in den Losungen vorgestellt ist, steht im Hebräerbrief. Bevor ich den anschlage, ein paar Sätze zu Hebräer. Wusste ich vorher auch nicht, aber ein bisschen wusste ich schon. Der Verfasser vom Hebräerbrief ist unbekannt. Meistens weiß man da immer, Paulus schreibt dem und so weiter, Johannes schreibt. Beim Hebräerbrief weiß man das nicht. Es werden verschiedene Personen genannt, da habe ich einiges drüber gelesen. Das war so lang, das kann man alles, ist nicht so wichtig. Wenn ich das hier erzähle, dann ist es interessant und langweilig nebeneinander, finde ich. Der Brief ist wahrscheinlich aus einer Gemeinde in Italien geschrieben, weil im letzten Satz oder im letzten Abschnitt steht, es grüßen euch die Brüder aus Italien. Und das waren Christen, die geflohen waren nach der ersten Christenverfolgung, die ursprünglich in Jerusalem begonnen hat, das wissen wir ja. Auf jeden Fall ist es eine Lebenssituation, die beschrieben wird in einer wirklich großen Bedrängnis, die später auch noch deutlich wird, heute in der Predigt. Ja, zum Empfänger, an wen ist denn dieser Brief gerichtet? Da ist das Gleiche, um es kurz zu machen, man weiß es nicht. So, jetzt kommt der erste Text. Lass mich alleine machen. Ah, so. Soll ich dir immer sagen? Ich habe nur 7 Texte, das geht. Dann mach mal einen ersten. Ich bin sehr froh, dass es einmal nicht an mir liegt. Ich hatte mir vorgenommen, nicht zu meckern. Ich finde, da bin ich bei. Jetzt liegt es auch nicht an mir. Schön. Das ist der Predigtext. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hier haben wir so eine Art Definition von Glauben. Was heißt Glauben überhaupt? Wie kann man den definieren? Dieser Satz in Hebräer ist in dieser Form übrigens die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das so konzentriert zusammengefasst wird zur Frage, was Glauben ist, wie man Glauben sozusagen in einem Satz erklären könnte. Und ich dachte so für mich, das könnte ja mal spannend sein, nicht jetzt hier zusammen wäre auch spannend, das wäre aber mehr in der Gemeindefreizeit, wenn ich das für mich mache und jeder für sich. Und ich habe das dann gemacht und da kam was anderes bei raus. Also wenn wir für uns selber überlegen, das Wort Glauben oder mein Glaube an Jesus in 2 Sätzen, wie wären meine 2 Sätze dazu? Was wir glauben, ist klar, denke ich, Gott, der Schöpfer dieser Welt, Gottes Plan von Anfang an, die Erschaffung des Menschen, Paradies, Sündenfall, ich sage nur Stichworte, Altes, Neues Testament, der neue Bund, Jesus, sein Tod, die Auferstehung, Vergebung der Sünden, Ewigkeit. Was wir also inhaltlich glauben, ist ziemlich klar. Die Frage wäre also eher, sag mal, wie geht denn gläubig sein für dich? Was macht denn dein Glauben aus? Was ist dein Glaube für dich? Und da habe ich mir als erstes aufgeschrieben, war mir aber nicht neu. Ich denke manchmal, dass mir mein Glaube nicht das Allerwichtigste in meinem Leben ist, so jeden Tag, jede Minute meines Lebens. Und auch nicht der Sinn meines Lebens. Das, was mir wichtig ist im Leben, hat auch ganz viele andere Facetten und Schwerpunkte als nur mein Glaube, nur mein Gebet und mein Kontakt mit Jesus. Und da konnte ich ganz viel aufschreiben. Mir ist Freundschaft wichtig, Beziehung zu anderen. Und dann dachte ich auch Ehrlichkeit, also im Sinn von, ach, das mag ich, eine Beziehung, wo man Kontakt hat und sagt, wie geht's dir? Und der andere sagt, und wie geht's dir? Und man trifft sich richtig. Dachte ich, das ist mir so wichtig. Unabhängig von, freue mich, dass ich da eine Partnerin habe, verheiratet bin, aber auch darüber hinaus und unabhängig davon. Mir ist Musik wichtig, war was ganz anderes. Und da dachte ich, doch, das liebe ich, hören, spielen, das wird zwar nie besser, kann der Helmut bezeugen, seit Jahren ist es das Gleiche, aber ich liebe es einfach, das richtig ein Stück Leben. Mein Alltag, so für mich selber, meine Arbeit mit Sinn, ich empfinde da meine Arbeit mit Sinn. Und in letzter Zeit denke ich, ich habe eine Art Glück über meinen Reichtum, nicht, dass ich Millionen habe, aber dass wir einfach gut zurechtkommen. Meine Tochter, mein Enkel, und da war ich schon wieder, habe ich gemerkt, ach, ich komme wieder zu Beziehungen mit Menschen, ist wohl wichtig. Mir ist auch mein Nachdenken können wichtig, also mein Nachdenken können über mich. Und was ich im Kontakt mit anderen denke oder sage oder mache oder auch falsch mache. Für mich ist da wichtig, dass ich das kapieren kann, erkennen kann und auch korrigieren kann. Da war das, ich mache nicht alles richtig und das ist mir wichtig, das zu kapieren und zu sagen, es tut mir leid, das war doof, was ich gesagt habe. Ja, guter Umgang mit Geld, innere Schwerpunkte haben. Meine Liste hat gar nicht aufgehört. Natürlich auch mein Glaube, ganz klar. Aber er ist nicht das Einzige, was mir wichtig ist. Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn es wichtig wird und existenziell und Krisen einschlagen oder da sind und nicht mehr gehen, Gebet, der Glaube, das Reden mit Gott, das ist mir dann das Wichtigste, das weiß ich jetzt schon. Ist dann der Glaube vielleicht doch das Wichtigste bei mir? Könnte ich wieder von vorne anfangen. Ich kann es nicht genau beantworten. Für die Leute in der Bibel, da will ich ja hingucken, nicht so viel auf mich. Für die Leute in der Bibel, die Verfasser der Briefe, der Evangelien, für die Jünger Jesu, die später die Gemeindeleiter wurden, Apostel genannt wurden, für die ist der Glaube, wenn man sich alle Texte im Neuen Testament ansieht, das Allerwichtigste in ihrem Leben, ohne Wenn und Aber. Das ist ganz eindeutig. Und da dachte ich, das will ich mitnehmen. Das könnten wir mitnehmen, wenn wir darüber nachdenken, was uns wichtig ist in unserem Leben. In der Bibel, auf jeden Fall im Neuen Testament, dreht sich alles um diesen Glauben, um das Leben mit Jesus. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Das hat mir ein befreundeter Musiker und Liedermacher mal auf eine Schallplatte geschrieben, die er gemacht hat und mir dann geschenkt hat. Ja. Ich habe ja einiges aufgezählt und das war dann längst nicht alles, was es ausgemacht hat, aber eins ist mir klar geworden dabei. Wenn einem das alles wichtig ist, was ich kurz genannt habe, Geld und Glück, Zweisamkeit, Gesundheit, Freunde, Hobbys und so weiter, Arbeit in einem guten Verhältnis mit Freizeit und so weiter, und auch noch ein bisschen was von Jesus und mit Jesus. Und wenn Jesus, dann so, dass er mich auch hört, dass er mich auch liebt, dass er auch meine Gebete hört und umwandelt und mir gibt, wenn ich ihn bitte. So ist Christsein nicht gemeint, da bin ich mir sicher und da sind wir einer Meinung. Was ist denn jetzt Glaube, wie die Bibel ihn meint? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich glaube an Gott heißt also nicht, ich glaube schon, dass es einen Schöpfer gibt, also Gott. Ist ja nett, wenn das jemand sagt. Aber das ist kein lebendiger Glaube, keine Nachfolge Jesu. Auch nicht, wenn man glaubt, dass man in der Not beten kann und Gott einem hilft. Manche haben so eine Sicht, in der Not tun sie das auch. Und das ist vielleicht sogar besser, als wenn man das nicht glaubt und das nicht tut und nicht beten würde. Aber ein Jünger Jesu sein, so dass der Glaube das Zentrale, das Zentrum des eigenen Lebens ist, das ist trotzdem mehr, als ab und zu in der Not zu Gott zu schreien. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein inneres Festhalten, egal was ist, auch wenn es nicht ist, auch wenn es nicht passiert, jetzt in diesem Moment. Selbst wenn das Gegenteil ist von dem, was ich mir wünsche. Mein Glaube ist ein Nichtzweifeln. Sogar an dem, was man nicht sieht. Warum? Weil es nicht passiert. Gott ist Gott und hat alles in der Hand, auch wenn mir die Hütte abbrennt. Ich habe das hier am Montag und Dienstag geschrieben und da habe ich euch immer an euch gedacht. Ey. Ja, wo ist denn jetzt Gott? Gott ist da. Das ist mein Glaube. Wo ist er jetzt in Krankheit, bei Corona, Krebs, Kündigung der Wohnung, Trennung, Scheidung, bei einem Berg von Schulden, den ich vielleicht habe und möglicherweise nicht mal selbst verschuldet habe? Gott ist Gott und er ist nicht einen Meter weiter weg, als er es vorher war. Und wo ist er in der Dunkelheit? In deiner Dunkelheit, Gott ist da. Wenn ich ihn nicht sehe, also nicht spüre, nicht seine Gegenwart genieße, sondern eher zitter und von Angst übermannt bin, Gott ist da und daran halte ich fest. Gott ist eine feste Zuversicht. Mein Glaube ist eine feste Zuversicht, meine Hoffnung ohne Zweifel. Vielleicht mit Angst, kann sein, wer kennt das nicht? Ich kenne sie Angst, also ich kenne Angst und wahrscheinlich wir alle. Und trotzdem ein Nicht-Zweifeln. Weil wir seine Wunder sehen? Fragezeichen. Nein, die sehen wir nicht immer, die passieren auch nicht immer, eins nach dem anderen, wirklich nicht. Also trotzdem ein Nicht-Zweifeln, auch wenn man nicht sieht, ja, weil ich nicht auf Wunder sehe, sondern auf Gott sehe. Weil ich nicht auf Bewahrung, Glück und ewige Gesundheit setze, sondern auf Gott. Im Alltag, im Leben, im Guten und im Bösen. Wir wissen, wo das her ist. Wenn ich wach bin und das ernst meine, sage ich, ich meine es ernst im Guten und im Bösen. Das gilt hier auch. Das ist Glaube, wie er hier gemeint ist. Und jetzt holt der Hebräerbriefschreiber richtig weit aus. Klappt's jetzt? Drückst du? Nummer 2. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Oh, was heißt das? Den Satz habe ich x-mal gelesen und nicht verstanden. Und nochmal gelesen und immer noch nicht verstanden. Und jetzt gibt es ein paar andere Übersetzungen, die haben mir dann geholfen. Darin haben unsere Vorfahren stets gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aha. Noch eine andere. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Jetzt habe ich es verstanden, als ich das gelesen habe. Ein kleiner Tipp. Wenn ich so irgendwas mache in Richtung Predigt oder so, ich gucke mir Texte oft bei bibleserver.com an. Wisst ihr das, kennt ihr das? Das ist total toll. Du hast 10 Übersetzungen, hier ist eine neue evangelistische Übersetzung, kannte ich nicht. 10 verschiedene Übersetzungen, du tippst ein Vers, ein Hebräer 11, Vers 3 und dann kannst du dir, sagst du, ich möchte Luther und Züricher und bababab und diese ganzen Hoffnung für alle und diese jetzt auch. Und wenn man das liest, dann hat man schon die Hälfte verstanden, wenn man eine Stelle hat, die man nicht versteht. Tolle Geschichte. So, ich sagte, der Hebräerbriefschreiber holt jetzt aus, das tut er wirklich, er fängt bei der Schöpfung an. Der nächste Text. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt, drückst du eins weiter? Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Dass alles, was man nicht sieht, aus nichts geworden ist. Und noch eine andere Übersetzung, der gleiche Vers. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Interessant. Vor 2000 Jahren war dem Hebräerbriefschreiber die Evolutionstheorie, dass alles aus dem Nichts oder aus dem Fastnichts und das dann über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen und so weiter, einfach durch Entwicklung, ohne dass das jemand gewollt, geplant oder geschaffen hat. Es gibt keinen Schöpfer. Es gibt keinen Gott als Schöpfer. Diese Sichtweise oder wissenschaftliche Lehre, in der eine ganze Generation groß geworden ist, die gab es nicht im Hebräerbrief. Noch nicht. Aber die Frage vielleicht schon, weil die ist da ja, die steckt da drin, die Frage, wie denn wohl diese ganze Welt entstanden ist. Und die wird hier beantwortet. Mit allem, die ganze Welt, ich führe das nicht aus, sonst fange ich bei der Ehre an und bei Lutz, wenn der von der Biene erzählt, das könnte eine halbe Stunde sein, ist spannend. Das lassen wir. Also die Frage ist da, wo denn wie alles entstanden ist und die Antwort gibt die Bibel auch an dieser Stelle. Nicht nur an dieser Stelle. Durch Gott. Er wollte, er schuf. Und vorher war nichts. Er sprach und es wurde. Das finde ich einleuchtender als alle Ideen von reinem Zufall gemischt mit Entwicklung und multipliziert mit 100.000 und Millionen Jahren. Und gleichzeitig kann man sagen, wenn jemand nicht an Gott glaubt, ist diese Aussage aus Vers 3 fast eine Art Schwachsinn für ihn oder sie. Oder anders ausgedrückt, ohne Glauben findest du gar keinen Zugang zu diesem Gedanken, zu dieser Wahrheit der Bibel, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und nochmal andersherum, wenn man glaubt, wenn man Jesus und damit Gott gefunden hat, oder zuerst an Gott glaubt und dann Jesus findet, dann ist dieser Gedanke völlig einleuchtend. Gott sprach und wollte und es wurde. Und Gott wollte dich und wollte mich. Das kann ganz persönlich werden. Das kann richtig tröstend persönlich werden. Wir kennen das Lied, du bist kein Zufall, du bist keine Laune der Natur. Du bist kein Unfall, du bist kein Verkehrsunfall von irgendeinem Mann und irgendeiner Frau. Selbst wenn du es bist, manche haben ja so eine Geschichte im Hinterkopf oder wie eine Last auf der Schulter im eigenen Leben. Ich habe einen 14-Jährigen vor Augen, der mir das erzählt hat, dass seine Mutter ihm gesagt hat, ihm, zu ihm und über ihm, du bist das Ergebnis von einem geplatzten Pariser. Das war gruselig. Und die Oma hatte obendrauf gelegt, du bist nur da, weil deine Mutter zu feige war, abzutreiben. Die Bibel sagt nein, das ist viel zu wenig. Selbst wenn es so wäre für den oder die, die das gesagt haben, dann gilt gleichzeitig, Gott wollte dich. Du bist ein Geschöpf Gottes. Ich habe das schon mal gesagt, weiß ich. Gott, der Schöpfer, das erkennen wir durch den Glauben, den wir auch nicht aus uns heraus machen. Es ist immer auch ein Glaube, den Gott in uns schafft. Durch den Glauben, das ist und war der Schlüssel von Anfang an. Also, der Hebräerbrief fängt bei der Schöpfung an, dann geht er weiter. Das lese ich euch nicht vor, aber es in dem einen Kapitel sind vorgestellt Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab, es kommen gleich noch mehr. Er führt die nicht nur alle auf, mit ihrem Namen in Hebräer 11 wird jede Person mit dem Markanten und Typischen vorgestellt, was wir so mit den Personen auch verbinden. Und in den kurzen Stichworten zu den Personen führt der Hebräer-Schreiber dann den Lesern das Glaubenszeugnis, das Lebenszeugnis dieser Menschen vor Augen. Also ich fange nicht mit dem ersten an und stelle auch nicht alle vor, aber ich möchte für die ganzen Personen sozusagen stellvertretend zwei Personen und zwei Gedanken hier nennen. Der nächste Text, 4. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Das ist die erste Person. Zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Das ist ein Satz zu Noah. Jetzt was zu Abraham im nächsten Satz. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er ererben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Nochmal eine andere Übersetzung. Lutz. Das ist gut. So habe ich auch den Lutz im Griff. Jetzt ist das gleiche eine andere Übersetzung. Nee, noch nicht, ne? Ebenso glaubte Abraham, ist da? Ah ja, ich komme selber durcheinander. Tut mir leid. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu wohnen, das Gott ihm versprochen hatte. Noah. Noah hört den Auftrag von Gott und da, wo er lebt, ist nirgends Wasser und null Gefahr. Es gibt äußerlich betrachtet überhaupt nichts Einleuchtendes, jetzt ein Schiff zu bauen, außer dass Gott ihm das gesagt hat. Aber das ist ihm Grund genug. Das ist überhaupt der Grund für alles, was dann kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Die Arche war ja nicht schnell gebaut. Selbst wenn man alle Bretter, schon geschnitten vom Baumarkt geliefert hätte, Rohmaterial, was auch immer, aber ging nicht, Corona, Lieferkette. Noah hatte ihm auch im festen Glauben und Vertrauen auf Gott hier Jahre seines Lebens reingesteckt. Das ist einfach logisch. Nochmal eine andere Übersetzung von Vers 7. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Glaube ist eine Lebensentscheidung. Zuerst mal nicht, vielleicht. Es fängt vielleicht erst mal mit einem Gebet in der Not an, wie auch immer. Aber dann wird lebendiger Glaube ein Glaube, der das Leben prägt. Glauben, der das Leben lebendig macht, also eine Lebensentscheidung. Auch wenn man nicht den Auftrag kriegt, eine Arche zu bauen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht den Auftrag von Gott gekriegt habe. Ist so. Und ich bin froh, dass Noah das angenommen und ernst genommen hat, als er diesen Auftrag gekriegt hat. Andreas Malessa hat mal ein Hörspiel dazu geschrieben vor x Jahren im Evangeliumsrundfunk und dann hat er das ausgeschmückt, wie man das in Hörspielen macht und weiter ausgelegt, als es in der Bibel berichtet wird. Und da kamen dann alle vorbei, die Nachbarn von Noah, tagelang, wochenlang und wussten ja, was er da macht, der verrückte Typ, und redeten mit ihm. Viele spotteten auch, ganz bescheuert, es wird ja immer schlimmer. Und viele wussten auch, was er macht, aber was er besser machen könnte. Dann sagt manche, Noah, du bist ein guter Mann, du bist ein toller Typ, das wissen wir doch, du machst ja so einen riesigen Kasten für die, die gerettet werden sollen, sagst du. Finde ich gut, Noah. Mensch, wie wäre es doch, weil du bist doch einer von den Guten, du könntest doch Wohnungen für Obdachlose und andere Verlierer machen. Das wäre doch ein Sozialprojekt. Das sind nur ausgeschmückte Fantasien. Und Ulrich Barzani, den habe ich als Jugendlicher gehört, auch zum gleichen Noah-Text, der sagte, die Söhne von Noah haben mitgearbeitet. Wie hießen die Jungs? Komm mal her. Schön, dass du da bist. Ich wusste nur zwei. Klasse. Richtig geschuftet, jahrelang. Und dann sagte Barzani, wenn die nur halbwegs gewerkschaftlich organisiert waren und jedes Jahr eine ordentliche Lohnerhöhung durchgesetzt haben, dann war Noah am Ende pleite. Noah musste und Noah hat hier alles investiert, was er hatte. Glauben und auf Gott hören ist eine Lebensentscheidung. Es gibt kein Instant-Glauben wie Instant-Kaffee. Das ist ja, den Becher schmeiße ich immer weg, wenn ich den getrunken habe. Und ich schmeiße ihn auch weg. Ne? Kann ich mir einen neuen holen. Ein Glaube, der so aussieht, Gott, ich bete, hilf mir bitte. Tust du es nicht? Na danke, habe ich mir gleich gedacht. Wiedersehen, ich bin schon fertig mit dir. Das ist, ihr versteht den Gedanken. Es gibt kein Instant-Glauben wie Instant-Kaffee. Bei Abraham war es dasselbe. Ich lese nochmal die gute Hoffnung für alle Übersetzungen. Ach so, die lese ich nur, nicht klicken. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Glaube ist eine Lebensentscheidung, vielleicht nicht sofort, aber lebendiger Glaube wird genau das. Eine Entscheidung, eine Haltung, eine neue Haltung, die uns auch hält für unser Leben. Wir singen ein Lied. Habt ihr eins im Kopf? Sonst wünsche ich mir eins. Ich hätte gern das zweite noch. Nochmal. Heute ist Palmsonntag. Ich hatte damit gerechnet, dass der Predigtext, der in der Losung vorgestellt wird, ganz bestimmt die Geschichte zum Palmsonntag sein würde. Ist doch irgendwie einleuchtend. Wir kennen die. Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen da irgendwo einen Esel holen. Das wird schon gut gehen, wenn einer fragt, ob sie den klauen wollen oder nur mal ausleihen wollen. Das ist dann auch so. Und Jesus sitzt auf dem Esel, wir wissen das. Der geht in Richtung Jerusalem, vielleicht zum Tempel, keine Ahnung, ich bin da nie gewesen. Und es kommt dann diese Massenbewegung. Jesus hatte Freunde, hatte Jünger, Anhänger, aber auch Fans und Begeisterte, und auf einmal sind die alle da, die gehen mit, die gehen vor ihm und gehen neben ihm und reißen da Äste von den Bäumen ab oder Zweige und legen die aus wie einen roten Teppich und nehmen die eigenen Kleidungsstücke, legen die auch noch dahin und schreien richtig, ich zitiere, ist nicht angeschlagen, ich zitiere aus der Bibel, Matthäus 21, und das wird richtig laut und dann hört man die Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei dir, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die flippen fast aus. In Matthäus schreibt Matthäus weiter, als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Hosianna, Herr hilf oder unser Herr hilft, habe in einer Erklärung gelesen, Wuppertaler Studienbibel, das ist die Wortbedeutung, also Herr hilf oder unser Herr hilft, habe ich gelesen, dass ein Hosianna auch als Sieg am Ende einer gewonnenen Schlacht gerufen wurde. Im Alten Testament. Krieg gewonnen, Hosianna. Dann kam das. Manche Theologen deuten diese Stelle so, und das leuchtet mir ein, dass hier sehr konzentriert die Hoffnung und Erwartung des Volkes war, jetzt kommt der König, jetzt kommt unser König und der kommt im Namen des Herrn. Das haben wir auch gerade gelesen. Und jetzt haut er den Römern auf den Sack. Und das ist unser Mann, das ist unser Messias, auf den wir lange gewartet haben. Jetzt ist es soweit. Und wir übernehmen die Herrschaft. Natürlich mit ihm, er ist ja unser König. Ob genau diese Leute ein paar Tage später Kreuzige ihn gerufen haben, weiß ich nicht. Das wird oft so ausgelegt. Im Text habe ich das nicht so ganz wörtlich gefunden, das nicht. Aber diese Leute vom Palmsonntag, die hier begeistert mitliefen, die wurden nicht alle seine Nachfolger. Die, die hier für einen Moment sogar voll auf Jesus gesetzt haben, sozusagen an ihn geglaubt haben. Ich glaube an dich, du bist unser Mann. Die sind nicht seine Jünger geworden. Die sind nicht bei ihm geblieben. Glaube, wie der Hebräerbrief das vorstellt, ist was ganz anderes. Nochmal zurück zu Noah und Abraham. Ich wollte ja zwei Gedanken vorstellen. Einer war schon, der zweite kommt jetzt. Der Noah hatte beim Bau der Arche, das steht nur auch nicht da, aber dachte ich so einfach, zwischendurch echtes faules Holz, das er vielleicht einen langen, weiten Weg geschleppt hat und dann trotzdem nicht gebrauchen konnte und eine Tagesarbeit war umsonst. Die Säge war stumpf zerbrochen, so ein Mist, so eine Mühe. Der hat sich vielleicht mehr als einmal auf den Finger gehauen und irgendwann hatte er auch Rücken. Ich weiß es nicht, aber das kommt mir in den Kopf. Oder es gab eine Konstruktion. Der liebe Gott hat eben nicht alles ganz genau gesagt. Und dann auch ohne IKEA-Katalog denkst du, ich komme hier nicht mehr weiter. Oder der Abraham hatte mehr als einmal Sturm in der Wüste. Nicht nur für einen Nachmittag ein bisschen Wind. Gleich tagelang hintereinander, das ist so in der Wüste. Und kranke Kinder mit Fieber und Stress in der Familie. Manches Mal ist bestimmt manches Tier ausgebüxt oder eine halbe Herde, die er wiederfinden musste. Die Füße waren geschwollen und Wasser wie hier oder so gab es auch nicht immer frisch und kühl. Vielleicht war es manchmal schon ganz knapp oder schon so, dass es kaum noch trinken konntest. Und jeden Abend lecker was gegrilltes Essen, das ist nicht das Leben und der Alltag von Abraham und seiner Familie gewesen. Das ist mein zweiter Gedanke. Die hatten alle einen beschwerlichen Alltag. Keinen bitteren, aber auch keinen ohne Steine und keinen ohne Rückschläge oder ohne Entbehrungen. Gott hat dem Noah nicht die Arche gebaut. Diese Arbeit hatte Noah. Alltag, das ist auch ein Teil des Glaubens. Und nicht nur ein Teil. Alltag, Arbeit, Mühe ist wohl immer im Leben dabei, auch im Leben des Gläubigen. Nicht sehen und doch dran festhalten, genau darauf setzen, dass Gott da ist, ganz egal, was im Alltag passiert, das beschreibt der Hebräerbrief. Mit diesem Vorbild, angefangen von Noah und den ganzen Personen, die er genannt hat, bis hin in die Gemeinde da irgendwo in Italien, da schlägt der Hebräerbriefschreiber einen großen Bogen und sagt, lass uns da mal hingucken. Und er sagt, das alles, ihr lieben Geschwister, sind unsere Vorbilder. Das ist deren Glauben und Leben, lass uns das kapieren und da hingucken. von Anfang bis heute. Die führten ein Leben mit Gott. Denen ging es gut, Gott tat Wunder, es ging ihnen auch schlecht. Und es war auch sehr schwer. Nummer 6. Ich lese im Bibeltext weiter. Es wären noch viele andere zu nennen. Ich habe ja schon die einigen Figuren vorgestellt, aber und gelesen nur. Und jetzt kommt selbst der Hebräerbrief auf die Idee, die ich auch hatte. Das kannst du ja gar nicht alles vorstellen. Das hört ja gar nicht auf. Und dann sagt er selber, er nennt erst die Person mit den Geschichten und dann sagt er, es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephtha kenne ich gar nicht, David, Samuel und die Propheten im Plural, das waren ja viele. Auf die alle guckt der Hebräerbrief. Wir gucken manchmal auf die letzten 2 Wochen oder auf die letzten 2 Monate, die wirklich schwer waren. Und auf die letzte ungerechte oder auch schmerzliche Situation, wo Gott nicht geholfen hat, obwohl wir gebetet haben. Also der Blick im Hebräerbrief, der hat eine ganz andere Dimension. Vers 33, weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt. Löwengrube, Daniel. Was jetzt, Daniel? Habe ich schon mal falsch gesagt. Feuerofen habe ich falsch gesagt. Und selbst das Feuer konnte ihn nichts anhaben. Seine Freunde, 3 Männer im Feuerofen. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger, David, auf der Flucht vor Saul. Als sie schwach waren, einfach, ich kann nicht mehr, gab Gott ihnen neue Kraft. Elia auf der Flucht vor dieser Lady, Isabel. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen, das soll eine Alte Testamentstelle sein, habe ich gelesen, erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Boah, die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Nächster Text. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Jakobus haben wir gelesen, enthauptet. Diese eine Stelle. Oder, Petrus war das. Habe ich mal vorgestellt. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher. Hungrig, verfolgt, misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte Gottes Zusage zu, und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Da ist er im Hier und Jetzt. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Der Hebräerbriefschreiber, wenn der über Glauben spricht, fängt er bei der Schöpfung an, hat die ganzen Personen, sieht er einen Plan, hat den Messias im Kopf und weiß, der war da und sagt da, und jetzt geht es weiter und da gehöre ich zu, das ist meine Familie, das bin ich, das sind wir. Und sagt er, und jetzt hier das Ziel, was kommen soll. Also die alle führt der Hebräerbrief auf, diese Personen, deren Zeugnis das Handeln Gottes mit diesen Menschen, wenn er von Glauben spricht. Und in Gedanken sieht er diese lange verstorbenen Leute lebendig vor seinen Augen, als stünden sie neben ihm gegen Einsamkeit und vor ihm als Vorbild oder hinter ihm wie eine Rückenstärkung, wie eine Wolke von Zeugen, von denen er begleitet und umgeben ist. Und der Hebräerbrief sagt hier, wir sind nicht allein, überhaupt nicht. auch nicht in der Verfolgung, die wir gerade erleiden. Er sieht wieder alle diese Personen vor seinem inneren Auge und dann sagt er die nächste Stelle: Darum auch wir. Hast du noch einen, Lutz? Ah ja, danke. Jetzt kommt wieder das zusammen. Er führt die alle auf und dann sagt er: Und weil wir das sehen, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen, wohin? Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das lese ich noch einmal, dann ist genug für heute. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt, lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist eine gute Haltung und ein guter Blick. Herr, ich danke dir für die Bibel, für die lebendigen Worte, die uns erreichen, die wir verstehen, die unser Herz erweitert und immer diese neue gute Orientierung gibt hin zu dir. Wir bitten dich darum, dass wir bei dir bleiben. Du bist bei uns, du bleibst bei uns, das hast du zugesagt. Lass uns in deiner Gegenwart sein und als deine Jünger und Nachfolger wissen, wo wir zu Hause sind, dass wir das jetzt im Alltag haben, begreifen und festhalten. Segne uns damit. Amen.